Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees. Ich begrüße Sie zu unserer Lyriksendung, die zwei Bände vorstellen wird, die auf je unterschiedliche Weise über Veränderungen nachdenken, nämlich einerseits über die Veränderungen, die der Homo Faber im Ruhrgebiet durchgesetzt hat, seit der Industrialisierung. Das schauen wir uns an mit Flussfragmente von Marion Poschmann. Und es geht um die Veränderungen, die all jene erfahren, die einst an Corona erkrankt sind, nun aber unter Long-Covid leiden, über diese nicht enden wollende Erschöpfung, mit der sich Anja Bachel auseinandergesetzt hat in ihrem so dunkel klingenden Lyrikband Mitternachtszustand. Zugeschaltet aus dem SWR-Studio Mainz sind an diesem Tag Beate Tröger, ich grüße Sie.
Guten Tag.
Und im DLF Kulturfunkhaus Berlin der Lyriker und Lyrikkritiker Alexandro Bulutz. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wir beginnen mit Marion Poschmann, die 1969 in Essen, also im Ruhrgebiet, geboren wurde und die dorthin zurückgekehrt ist, um einen Nebenfluss der Lippe abzugehen, die vielleicht nicht jedem bekannte Seseke, die lange als Cloaca Maxima diente. Wie, Beate Tröger, sind denn diese Flussfragmente entstanden?
Die Seseke ist ein Tieflandbach, der nördlich von Werl im Kreis Soest entspringt und dann auf einer Länge von 32 Kilometern durch Unna, Werl, Hamm, Böhnen, Kamen, Bergkamen und Lünen fließt, bevor sie in die Lippe mündet. Und im Zuge der Industrialisierung ist dieser Fluss begradigt worden und man hat ihn versaut, Sie haben es gesagt, Cloaca Maxima, um ihn dann vor ca. 40 Jahren wieder Renaturierungsmaßnahmen zu unterwerfen. Anlässlich des 100. Geburtstags des Lippeverbandes hat man die Autorin Marion Poschmann beauftragt, Oden an den Fluss zu schreiben. Und genau das hat sie getan und im April dort vorgestellt. Und sie hat damit etwas getan, was wir in ihrem Werk immer wieder finden. Sie hat nachgedacht über die Wechselbeziehung zwischen Mensch und Natur.
Über Marion Poschmann haben wir ja schon im vergangenen Jahr gesprochen. Da erschien bei Suhrkamp die Winterschwimmerin. Auch ihr Band Baden bei Gewitter taucht ins Nass. Und nun schreibt sie schon wieder über das Wasser und hat sich für Flussfragmente etwas Tolles angeeignet. Die Flussläufe werden in sogenannten Suminagashi-Bildern nachgebildet. Nach alter japanischer Art. Dabei wird schwimmende Tinte aufs Wasser getropft und das Muster, das dann oben auf der Wasseroberfläche stehen bleibt, danach auf Papier oder Stoff übertragen. Es ist sozusagen das Wasser selbst, das die Muster entstehen lässt, so sagt es Poschmann in einem Interview, das diesen schönen Band beschließt. Alexandro Bulutz, was hat es auf sich mit der Wasseraffinität dieser Dichterin?
Das ist Marion Poschmanns Programm, würde ich sagen. Sie kommt ja aus dem Ruhrgebiet, wie schon erwähnt, und sagt selbst, sie hat einen besonderen Bezug zu Halden, Industriebrachen, renaturierten Flächen. Aber der eigentliche Punkt bei ihr, für sie sind Schreiben und Fließen dasselbe. Gleich in der ersten Ode heißt es flüssige Handschrift, die die Strömung nachahmt. Und im Interview sagt sie, die Windungen des Gewässers verlaufen bei ihr wie die Arkaden und Girlanden der Schreibschrift. Die Suminagashi-Bilder sind dann nur die Konsequenz, da lässt sie das Wasser gleich selber zeichnen. Und Barbara Winken bringt sie im Nachwort auf den Punkt. Poschmann schreibt nie über etwas, sondern in und mit etwas.
Wir tauchen mal in diesem Band ein, und zwar mit einer dieser Wasseroden von Marion Poschmann. Bitte sehr.
Überfluss sah ich. Wasser, das akribisch alle Regeln befolgte. Drängt über Ufer trat und gegen den Abend hin das Licht transportierte. Oder beim Blumengießen. Ich schwang mit seinem Enthusiasmus. Langer Strahl in weichen Kurven. Ich überließ mich dem, was Wasser vermochte. Himmelsblau brachte ich durch schmalste Tüllen aus. Auf heißen Asphalt ließ ich es tropfen, ließ es rinnen, schrieb mit ihm Bücher, die zu Wolken verdampften.
Das war eine der Oden, die Marion Poschmann geschrieben hat für ihren neuen Band Flussfragmente, von ihr selbst gelesen für einen kleinen Film, den Sie auch auf YouTube finden können. Und sie führt zum Schwarzen Fluss. Beate Tröger, Da erinnere ich mich natürlich an einen ganz anderen schwarzen Fluss, den die Dichterin Else Lasker Schüler Anfang des 20. Jahrhunderts in ihrem Debütband Styx besungen hat. Was macht Marion Poschmann anders als diese große Wuppertalerin?
Vielleicht ist tatsächlich schon der Titel die deutlichste Parallele zwischen Styx, dem Band der genau 100 Jahre vor Marion Poschmann geborenen Else Lasker Schüler. Denn bei Else Lasker Schüler werden der mythische Fluss und die Flussgöttin Styx in einem Kontext verwendet, ja, der eben aus dem Jugendstil kommt. Da geht's um Liebe. Das sind Gedichte, denen auch noch was ziemlich Parfümiertes aus dem Fern des Jäckle anhaftet, was Else Lasker Schüler dann später ja ablegt. Die Kategorie Nature Writing oder Eco-Poetry gab es zu Lasker Schülers Zeiten nicht. Wenngleich wir dann in ihrem Drama Die Wupper nicht nur einen Fluss erneut im Titel haben, sondern eine ziemlich deutliche Kritik an den Lebens- und Arbeitsverhältnissen der Arbeiterschaft in Wuppertal ihrer Zeit. Und da sind wir dann schon näher an Marion Poschmann, deren Denk- und Wahrnehmungsbewegungen sich tatsächlich immer ganz stark in einem kritischen Sinn auf ihre Umwelt ausrichten und beziehen. Eine Zeile wie »Schrieb mit ihm Bücher, die zu Wolken verdampften«. Wenn sie das über das Wasser sagt, dann sind das Zeilen, die wir so bei Else Lasker Schüler natürlich nie finden würden.
Ich habe es vorhin schon erwähnt, Alexandropoulos, Flussfragmente ist geschrieben in sogenannten sapfischen Oden. Was ist das und warum passen diese wiederum so gut zur Wasserlyrik Marion Poschmanns?
Das ist eine uralte antike Strophenform, benannt nach der Dichterin Sappho. Drei lange Zeilen, dann eine ganz kurze, reimlos, feierlich. Klopstock und Hölderlin haben sie ins Deutsche geholt und diese Referenzen gibt es auch bei Poschmann. Poschmann nimmt eine Variante mit wanderndem Daktylus, das heißt ein kleiner Dreierrhythmus rückt von Zeile zu Zeile an eine andere Stelle. Sie sagt ja selbst, man dürfe sich das vorstellen wie plätschernde Wellen, die hier und da auftauchen, während der Wasserverlauf dahinströmt. Das war ein Zitat. Und dann das Zweite, die Ode ist auch ein starres Gerüst. Das erinnere sie, sagt Poschmann, an die Betonelemente, in denen die Sesäcke lange Zeit eingeschalt war. Die Form erzählt also die Geschichte des Flusses gleich mit. Außen Beton, innen Mäander.
Daran sieht man mal wieder, dass die Größe eines schriftstellerischen Stücks beinahe immer zusammenhängt mit dem Zusammenspiel von Form und Inhalt. Auch Sappho hätte ihre Freude daran, diese griechische Dichterin der Antike, die stets mit der Insel Lesbos verbunden ist. Beate Tröger, Flussfragmente heißt das Buch, aber warum Fragmente? Das mit dem Fluss verstehe ich, aber warum Fragmente? Denn auch das hat ja bei Poschmann einen wohldurchdachten Grund.
Das Fragment verweist immer auf die Brüchigkeit von etwas. Das Fragment ist immer Teil von etwas Größerem, dem es entnommen ist oder auf das es vielleicht auch wieder zuhält. Und es ist genau dieses Brüchige, Unvollkommene, Unvollständige, das Marion Poschmann immer schon interessiert, auch in ihren früheren Büchern, in Mondbetrachtungen, in Mondloser Nacht. Da denkt sie über japanische Künste nach. Da geht es ja auch immer um die Vervollkommnung von Unvollkommenem. Es gibt eine Bezugsgröße, die man, glaube ich, an der Stelle auch erwähnen muss, Theodor W. Adorno, der über das Fragment sagt, alle Natur und was immer als solche sich installiert, als Geschichte zu sehen und alle Geschichte als Natur, das ist etwas, was das Fragment kann und das ist etwas, was auch bei Marion Poschmann zu beobachten ist.
Kommen wir mal vom Hohen zum Profanen. Kamener Kreuz, woher kommt dieser Eindruck von gelungener Landschaft? Auch das steht in einer dieser Oden. Und wer je an diesem Autobahnkreuz gestanden hat, zum Beispiel im Stau, wird eher nicht an gelungene Landschaft denken. Warum entsteht dieser Eindruck von gelungener Landschaft dennoch bei Marion Poschmann?
Ja, ausgerechnet das Kamener Kreuz, aber nach der Wendung von der gelungenen Landschaft geht es ja weiter im Gedicht. Fernes Rauschen, Gras im Wind, das Rauschen, das ist da natürlich der Verkehr und er klingt plötzlich wie der Fluss. Und dann kommt die eigentliche Pointe, die schnurgerade Linie, sagt das Gedicht, käme in Natura nie vor, nur als menschengemachtes, nur als die Norm, an der sich alle anderen messen müssen. Das heißt, erst vor dieser künstlichen Geraden werden die Gräser überhaupt zu Variationen, zu, Zitat, logischen Schlenkern, wie das Gedicht sagt. Die Landschaft wirkt also nicht trotz des Autobahnkreuzes gelungen, sondern wegen ihm. Poschmann sagt ja im Interview, es gibt keine Wildnis mehr und wer möchte beurteilen, ob das Vollendung oder Zerstörung ist?
Wir könnten es möglicherweise beurteilen, aber das ist eine andere und nochmal eigene Sendung. Es gibt da einen Satz von Marion Poschmann, der auch im Band nochmal zitiert wird. Die Informationen der Wissenschaft erreichen viele Leute kaum. Sie treffen, plakativ gesagt, die Menschen nicht ins Herz. Das hat sie gesagt bei einer Preisverleihung. Und für sie, für Marion Poschmann, ist Poesie eine Möglichkeit, wissenschaftliche Erkenntnis ins Herz der Menschen zu tragen. Gelingt ihr das in diesem Band?
Oh ja, ich finde, es gibt kaum, um nicht zu sagen, vielleicht keine Autorin deutscher Sprache, keine Lyrikerin deutscher Sprache, die derart fein Wissenschaft, Poesie, Anschauung und Reflexion ausbalanciert, wie Marion Poschmann es in diesem wirklich bezaubernden, feinen Band tut, der dem entspricht, was sie auch in ihrem Wortmeldungen-Essay Laubwerk gemacht hat, nämlich dieser Reflexion auf das Verhältnis von Mensch und Natur so viel Aufmerksamkeit und Genauigkeit zu verwenden.
Was ich vielleicht noch ergänzen kann, Marion Poschmann sagt im Interview, man muss gar kein Naturgedicht lesen, um der Natur näher zu kommen. Es gehe um eine strukturelle Ähnlichkeit, die das Empfinden verfeinert. Und genau das passiert hier und genau das gelingt ihr.
Das sagt Alexandro Bulutz über Marion Poschmann, Flussfragmente, herausgegeben für den Lippe-Verband von Uli Petzel und Agnes Saver, Nachwort Barbara Finken, Verbrecher Verlag Berlin, 86 Seiten, 20 Euro. Das Ganze erscheint leicht verzögert, Anfang August, Sie müssen also noch ein paar Tage warten. Dagegen gibt es bereits auf dem Markt Mitternachtszustand von Anja Bachel aus Salzburg. Und damit wir uns in diesen Mitternachtszustand bringen können, ausnahmsweise gleich zu Beginn ein kurzer Ausschnitt. Bitte sehr.
Milchgefüttert begegne ich den Wölfen. Sie bieten mir an, meine Unsicherheiten zu tragen, mich über trübe Gewässer zu heben. Ich lasse alle vier Weisheitszähne in diesem Mitternachtszustand. Nicht Tag, nicht Nacht.
So klingt der Mitternachtszustand im gleichnamigen Band Anja Bachels. Und es ist schmerzhaft, wenn man den Hintergrund kennenlernt, beispielsweise auf der Instagram-Seite der Dichterin. Und wenn man dann so langsam ahnt, was auch mit Mitternachtszustand gemeint ist. Womit setzt sich die Salzburgerin auseinander, Beate Tröger?
Ja, Sie haben es in der Anmoderation schon kurz erwähnt. Anja Bachel leidet an den Folgen einer Corona-Erkrankung. Diese Post-Covid- oder Long-Covid-Erkrankung Phänomene sind etwas, was immer noch viel zu wenig erforscht wird, worüber immer noch zu wenig gesprochen und nachgedacht wird. Es ist aber nur eins der Themen, die in diesem Band verhandelt werden, denn die Autorin denkt auch nach über Armut. Sie denkt auch nach über Abhängigkeit und Bedürftigkeit, über die Frage, wohin mit der Wut, über die Ungerechtigkeit der Verhältnisse und über die Unsicherheit der Identität.
Armut, Sie haben es angesprochen, Frau Tröger, wenn du arm bist, musst du trostbar zur Welt kommen. Das steht beispielsweise in einem ihrer Gedichte, Alexandro Bulutz. Ist das die lyrische Entsprechung der Arte Povera, also jener italienischen Künstlerbewegung, die in den späten 1960er Jahren entstanden ist und sich auch der Armut ja zugewendet hat?
Ja und nein, würde ich sagen. Erstmal das Wort trostbar ist nicht tröstbar und es reimt sich auf kostbar heimlich. Wer arm ist, kommt nicht kostbar zur Welt, sondern muss trostbar sein, mit Trost auskommen, statt mit Ausstattung. Das ist bereits eine erste Referenz auf die Arte Povera. Und tatsächlich arbeitet der Band mit einem Materiallager, das der Arte Povera gefallen hätte. Die Formel kehrt wieder wie ein Einkaufszettel, Mehl, Zucker, Milch. Und an dieser Vers, sie schlug das Gewicht des Mondes in Staniolpapier, den Mond in Alufolie einschlagen. Aber die Arte Povera war gewählte Armut, eine Künstlergeste gegen den Markt. Bei Bachel ist die Armut Biografie, kein Konzept. Deshalb heißt es auch, musst du und nicht kannst du. Ich würde sagen, Arte Povera von der anderen Seite, dort steigt die Kunst herab zum armen Material. Hier steigt das arme Material auf zur Kunst.
Ich habe noch einen kleinen Auszug mitgebracht aus Bachels Band. Das sind nur wenige Zeilen und die klingen so.
Unter grellen Flügelschlägen lecke ich mir das Fell. Mir ist klar, das Herz ist an Bändern, an Muskeln aufgehängt. Belastbar, aber angewiesen auf die Formen um uns herum. In alle Himmelsrichtungen ist zu wenig.
Beate Tröger, wie nutzt denn Anja Bachel die Sprache, um ihren Mitternachtszustand zu evozieren? Also was ist das Besondere daran? Denn wir haben ja hier es nicht nur mit Formeln, sondern auch mit bemerkenswerten Formen zu tun.
Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir hätten das Buch vor uns, dann würden wir sehen, dass auf den Seiten immer nur sehr wenige Verse stehen, dass jeweils nur ein Gedicht auf eine Seite gesetzt ist, dass aber dann semantisch oft Bezüge zwischen dem einen und dem nachfolgenden Gedicht durchaus vorhanden sind. Aber dieses Reduktive, dieses Eingeschränkte, dieses ja fast wie so abgeknabberte Fischskelette oder so, wie so Gräten kann man sich das vorstellen, das ist sicher das Bemerkenswerte an dieser Form. Anja Bachel nutzt das semantische Potenzial ihres sparsamen Vokabulars. Man kann das an einem Vers ganz gut zeigen. Mit seinen Fragen warf es, das Kind, mit seinen Fragen warf es Fragen auf, warf sich in die Jahre hinein. Da haben wir das Verb werfen, einmal transitiv, einmal intransitiv, also einmal mit Akkusativobjekt, einmal ohne. Und solche Kunstgriffe sind ja klein, aber sie sind wirkungsvoll. Manchmal ist mir der Griff in die Trickkiste aber zu tief, wenn Bachel dann das auch im Grafischen zusammendrängt, ihr Material, wenn sie zum Beispiel zwei untereinander stehende Verse ineinander schiebt, was das Entziffern erschwert. Da wäre eine solche Verklumpung oder Reduktion von Bedeutungen interessanter, wenn sie nicht grafisch, sondern semantisch realisiert wäre, denke ich.
Na, dann kommen wir mal zu einem ersten Zwischenstand oder vielmehr zum Zwischenzustand, Alexandro Bulutz. Denn dieses Phänomen des Dazwischenstehens interessiert ja auch Anja Bachel. Dieses Dazwischen, das ja viele große Dichterinnen interessiert hat, bei Emily Dickinson nicht mal angefangen. Zwischen was aber steht dieser Band?
Dieses Dazwischen bei Bachel ist zuerst ganz wörtlich, ganz körperlich. Das Zentrum des Bandes ist ein Gedicht aus der Notaufnahme in zwei Spalten gesetzt, also das bereits von Beate Tröger angedeutete Visuelle des Gedichtbands. Links der Befund, Kammer, Tachykardien bis 260 pro Minute. Rechts das Ich, heule, heule nicht. Und Bachel zitiert ja auch durch den ganzen Band das Wiegenlied, das wir von Johannes Brahms kennen. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Das ist unterm Strich Romantik unter Defibrillator-Voraussetzungen. Das Wiegenlied wird weitergesungen, aber sein Versprechen nicht mehr geglaubt. Bei den Romantikern ist die Mitternacht der Ort der Sehnsucht. Bei Bachel ein Zustand, den man überstehen muss.
Muss man auch diesen Band überstehen, Beate Tröger, oder ist es am Ende doch gelungen, was Anja Bachel hier macht?
Nein, also mehr als überstehen ist das auf jeden Fall, wenn man diesen Band liest. Aber wenn wir über Krankheitsgedichte sprechen, dann habe ich immer eine persönliche Referenz. Das ist nämlich nach den Narkosen von Paul Henry Campbell. Und da wird diese Art mit Krankheit, mit Versehrtheit und das Aufbäumen gegen etwas, was Paul Henry Campbell Salutonormativität nennt, in einer ja doch lustvolleren, komischeren und dadurch umso schmerzhafteren Weise zitiert. Und obwohl Anja Bachel ihre Motivik auch sehr gekonnt einsetzt, finde ich, gibt es doch so Momente, wo es mir ein bisschen stärker durchgearbeitet und ein bisschen leichtfüßiger zugleich noch besser gefallen hätte, diese Gedichte zu lesen.
Ein gemischtes Fazit von Beate Tröger zu Anja Bachel, Mitternachtszustand, erschienen bei Heimon, 104 Seiten, 22 Euro. Und dieses Lyrikgespräch findet jetzt zu seinem Ende. Wir haben gesprochen über die Flussfragmente von Marion Poschmann und über Anja Bachels Mitternachtszustand. Weitergehen wird schon am 8. August. Dann gibt es ein Lyrik-Spezial mit Gedichten für Kinder. Zuvor aber noch einige weitere Büchermarkt-Ausgaben. Zunächst nach den nun folgenden Nachrichten Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschieden sich von Ihnen
Beate Tröger,
Alexandro Bulutz
und Jan Drees.